Es freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, wieder das Wort Gottes aufzutun. Wir machen hier eine Pause, vor allerdings von unserer fortlaufenden Betrachtung des Römerbriefs. Wir haben Kapitel 14 in der fortlaufenden Betrachtung beendet. Und ich möchte da anfangen und weitermachen, wo wir in der Freizeit aufgehört haben. Also wir hatten ein Thema angefangen, es ging um das Vaterunser, um das Gebet. Und da möchte ich wieder anknüpfen und durch die Sommerpause, wenn man die so nennen kann, Sommerpause. Also das Vaterunser, Matthäus Kapitel 6. Wer die Bibeln dabei hat, schlagt bitte mit auf. Wer seine Bibel vergessen hat, da müssten noch Bibeln da sein. Also, ich denke, das Vaterunser, es kennt jeder von uns auswendig oder die meisten von uns kennen das Vaterunser auswendig. Es ist eins der bekanntesten Gebete, die ja überall gesprochen werden. Auch selbst Leute, die mit dem Glauben nicht direkt etwas zu tun haben, kennen das Vaterunser. Wir hatten in der Freizeit angefangen zu betrachten, in welchen Umständen Jesus dieses Vaterunser gebracht hat. Ich möchte nur erinnern, vielleicht waren auch einige nicht dabei gewesen, in welcher Situation Jesus dieses Vaterunser bringt. Jesus konfrontiert das Volk, oder auch man könnte sagen, er konfrontiert die Obersten, er konfrontiert die hohen Priester, er konfrontiert die Ältesten, die Schriftgelehrten und Pharisäer und macht erstmal deutlich in seiner Bergpredigt, dass die Lehre, die Theologie ist verkehrt. Das, was gepredigt wird, ist nicht das wahre Wort Gottes. Also sie haben eine falsche Theologie. Und dann geht er rüber und sagt, nicht nur die Theologie ist falsch, sondern auch die Religion ist falsch. Das Ausleben der Theologie ist auch verkehrt. Ab Kapitel 6 geht er dann darauf ein und zeigt, dass die Religion, die sie haben, also das ist gut. Ja, er nennt als allererstes das Geben, er nennt das Beten und er nennt das Fasten. Das sind alles hervorragende religiöse Tätigkeiten. Ja, von einem Menschen, der auf der Liste ganz oben steht, auf der religiösen Liste. Und einer sagte mal, wenn ihr wirklich Sünde sehen wollt, dann geht nicht hin zu den Abgründen des Volkes. Ja, wo vielleicht Leute betrunken irgendwo im Graben liegen, unter Drogen oder sonst wo, sondern geht in die Kirchen. Da, wo fromme, wo religiöse Leute sich versammeln, da ist die Sünde am heftigsten. Wenn diese Leute in Heuchelei leben, das, weil sie wissen die Wahrheit, sie kennen das, sie kennen eigentlich Gott und trotzdem leben sie in Heuchelei. Und so sagt er, da ist die Sünde am heftigsten. Ja, man verachtet vielleicht diese Leute, aber in Wirklichkeit, da ist die Sünde am heftigsten unter den religiösen Leuten. Und hier, das ist genau das, was Jesus ankreidet und sagt, hört mal zu, eure Religion ist falsch. Und in diesem Kontext der Erklärung des Gebets geht er erstmal auf das persönliche Gebet ein. Wenn du betest, und das findest du im Text immer wieder, es geht, wenn du betest, dann gibt es die und die Anweisung. Geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und schütte dein Herz vor Gott aus. Wenn aber ihr betet, und das geht dann um die Mehrzahl, wenn wir zusammenkommen, wenn du in einer Gemeinschaft betest, wenn viele da sind, wenn ihr betet, wie soll das Gebet aussehen in einer Gemeinschaft? Und da kommt das Vaterunser eingebettet. Ich lese von Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden oder unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Es ist nicht so, das haben wir auch in der Freizeit schon erwähnt, dass wir hier ein Gebet vorgelegt kriegen, das wir einfach wiederholen sollen. Aus diesem Grund finden wir das auch nicht, dass irgendjemand von den Aposteln oder sonst wo im Neuen Testament das wiederholt, weil es nämlich das nicht aussagt. Es geht nicht darum, dass das Gebet einfach wiederholt werden soll, sondern wie der Text sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, auf diese Art und Weise. So soll ein öffentliches Gebet sein. Daran, das ist das Muster. Davon dürfen wir lernen. Und ich möchte als erstes, weil es hier gerade um die Struktur geht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie tief wir in der Freizeit jetzt schon auf diese Struktur eingegangen sind, aber ich möchte durch ein Beispiel auch vom Alten Testament aufzeigen, wie diese Struktur, die Jesus hier bringt, eigentlich nichts Neues ist, sondern in der ganzen Geschichte und in der ganzen Bibel identisch ist, dass wir genau diese Struktur sehen können. Jesus bringt hier nichts Neues. Jesus bestätigt nur das vorhandene Wort Gottes. Also, ich möchte aus dem Gebet Davids das aufzeigen, dass wir genau diese Struktur wiederfinden. Aber als erstes möchte ich nochmal das Vaterunser aufzeigen, um gerade kurz zu zeigen, was das für eine Struktur ist und worauf es ankommt. Also, unser Vater, der du bist im Himmel, hier ist die Anrede, geheiligt werde dein Name. Es geht um den Namen Gottes, es geht um die Herrlichkeit Gottes, es geht nicht um uns und um unsere Wehwehchen, es geht nicht um unsere Wünsche, sondern es geht um Gott. Der Name des Herrn soll geheiligt werden. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, nicht unser Reich komme. Dein Wille geschehe, nicht unser Wille geschehe. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf Erden geschehen. Nicht unser, sondern dein Wille. Und als Beispiel, wie im Himmel, so soll er auch auf Erden geschehen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Hier ist es jetzt persönlich in voller Abhängigkeit, in dem Bewusstsein, dass wir wissen, wir sind Bettler vor Gott. Wir brauchen das. Wenn Gott seine Hand schließt, haben wir es nicht. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Ebenfalls die Sache der Schuld, der Sünde, die Zuwendung ist zu Gott hin, zu niemand anders. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und hier endet er wieder, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Also der Anfang und das Ende und unsere persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sind eingeklemmt von der Verherrlichung Gottes, von der Unterwerfung Gott gegenüber. Und deswegen, das Gebet, was uns hier gelehrt wird, ist nicht ein Gebet, wo wir den Willen Gottes herunterbringen auf unseren Willen, dass wir Gott nicht in Einklang bringen zu unserem Willen und unseren Wünschen, sondern das Gebet, was uns Christus lehrt, ist, dass wir unseren Willen, unsere Wünsche in Einklang bringen mit dem Willen und mit den Absichten Gottes. Das ist, was die Bibel uns lehrt über das Gebet. Ja, es ist viel weniger, ja, das persönliche Gebet. Wenn du betest, dann darfst du persönlich dein Herz vor Gott ausschütten. Ein Gebet in der Öffentlichkeit und es wird auch dein persönliches Gebet prägen. Geht hauptsächlich darum, dass dein Wille in den Einklang gebracht wird mit Gottes Willen. Timo erwähnte Elia, der in Jakobus erwähnt wird. Wisst ihr, was Elia gebetet hat? Elia hat nichts anderes gebetet wie den Willen Gottes. Liest 5. Mose, wo Gott den Segen und den Fluch ausspricht, da macht Gott es deutlich, seine Absichten, seine Wege und seinen Willen. Und Elia, er findet nichts Neues, er denkt nichts Neues, er bringt nicht Gottes Willen im Einklang mit seinem und darauf handelt Gott, sondern Elia bringt seinen Willen, seine Absichten für das Volk in den Einklang für Gottes Absichten. Könnt ihr nachlesen, 5. Buch Mose. Und Gott gibt Erhörung. Und jetzt zu diesem Beispiel aus dem Beispiel von David. Ich lese erstmal ein Stück aus Chroniker und dann aus 2. Samuel. Wir haben diese Geschichte, auf diesen zwei Stellen wird sie uns berichtet. Also, erstmal, wo die Geschichte anfängt. David hat den Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. Er als großer König, als derjenige, den Gott gesegnet hat, der Frieden hat über alle Königreiche dadurch, weil er sie bekämpft hat und siegreich war. Und jetzt herrscht Frieden. Es ist kein Krieg im Land. David hat Sicherheit. Und jetzt will er diese Zeit nutzen, um Gott einen Tempel zu bauen. Und er äußert diesen Wunsch und der Prophet sagt, jawohl, geh hin. Nathan sagt es ihm, Gott ist mit dir. Ja, für alles, was du tust, mach es. Und in der Nacht kommt Gott zu Nathan und sagt, was hast du ihm da erzählt? Geh hin und sage ihm das und das. Und da möchten wir einsteigen. Geh hin, 1. Chroniker 17, Vers 4, geh hin und rede zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, so spricht Jahwe, nicht du sollst mir ein Haus bauen, das mir als Wohnung dienen soll, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk eingesetzt habe, ich werde alle deine Feinde demütigen und ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen. Und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Warum ich die Stelle aus 1. Chroniker zitiert habe? Weil 1. Chroniker gibt uns einen volleren Bericht. Bei 1. Samuel hättest du Schwierigkeiten, das rauszulesen. Aber hier in Chroniker wird uns der volle Bericht gegeben, worum es geht. Dass Gott überhaupt nicht von Salomo spricht, sondern Gott spricht viel weiter. Ja, er spricht, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Ja, also der Same von deinen Söhnen in der weiteren Geschichte. Und er zielt und er sagt, er verkündigt David das Evangelium und er sagt, du willst mir ein Haus bauen? Du kannst mir kein Haus bauen. Ich habe in der ganzen Geschichte auch noch nie einem den Auftrag gegeben, mir ein Haus zu bauen. Aber David, ich verkündige dir das Evangelium, ich werde dir ein Haus bauen. Und er spricht von Jesus. Von Jesus, der das Haus bauen wird, der das Haus ist. Ja, der, wie Timo gelesen hat, aus Hebräer, der hohe Priester ist. Und im gleichen Hebräerbrief wird ein Zitat herausgenommen aus dieser Prophezeiung auf Jesus hin. Hebräer 1, Vers 5, wo es darum geht, dass Christus erhabener, dass Christus größer und vorzüglicher ist als die Engel. In diesem Zusammenhang sagt er im Vers 5, denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein? Zu keinem von den Engeln. Genau aus dieser Prophezeiung nimmt er und zeigt, diese Prophezeiung geht auf Christus hin, der David das wahrhaftige, das rettende Haus bauen wird. In dem Haus er die wahre Beziehung zu Gott haben wird, den wahren Eingang. Also, das ist die Geschichte. Und jetzt, wo David das hört, Ich lese erstmal von Vers 13 weiter. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ. Hier muss ich kurz unterbrechen. Die Prophezeiungen im Alten Testament sind immer so, dass sie für die Zeit galten, damals und auch für die weitere Zeit. Ja? Und die Menschen damals mussten es verstehen. Und das war für viele nicht einfach, welcher Teil der Prophezeiung galt für jetzt und welcher für später. Das war die Herausforderung, in der sie standen. Aber wie wir sehen, dass Männer Gottes wie Abraham, wie David und viele andere, sie verstanden das. Ja, also zum Teil geht es in dieser Prophezeiung wirklich auch um Salomo direkt. Und das sehen wir mehr in 2. Samuel. Okay, ich lese es nochmal weiter. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, von Saul. Sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und über mein Königreich einsetzen. Und sein Thron soll auf ewig feststehen. Alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Und jetzt ist die Reaktion Davids. Was macht David? Vers 16. Da kam der König David und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, o Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierhin gebracht hast? Und jetzt möchte ich aus 2. Samuel weiterlesen. Von Vers 18 wird auch nochmal gesagt, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich? Und jetzt bitte ich, dass man sofort beim Lesen darauf achtet, wie identisch das ist mit dem Vater unser. Dass es wirklich um die Anbetung, um die Verherrlichung Gottes geht. Nicht darum, dass man seine Wünsche vorträgt und seine Absichten, also dass Gott meine Absichten bekommt, sondern dass David seine Wünsche mit den Wünschen Gottes in Einklang bringt. Wer bin ich, Herr, du, mein Herr? Also wer bin ich, Yahweh, du, Adonai? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er akzeptiert, er legt darauf Wert, Herr, du hast mich so weit gebracht. Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du, mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kannst ja deinen Knecht, du kennst ja deinen Knecht, Herr. Du, Herr, um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all das Große getan, um es deinem Knecht zu verkündigen. Ja? Es ist alles der Herr, der dieses alles getan hat. Und David stellt sich unter die Taten Gottes darunter. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk? Wie welches Volk? Wie das Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtbare Taten getan hat, für dein Land zu tun vor dem Angesicht deines Gottes. Dass du die aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig als Volk fest gegründet. Und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. Ja, ihr dürft das in euren Bibeln unterstreichen, wie er die Betonung auf du legt. Du hast gemacht, du hast das, du hast das, du hast das. Nicht ich und wir und mir, ja, sondern die volle Konzentration geht auf die Anbetung Gottes, was du gemacht hast, weil ihm allein die Ehre gebührt. Und jetzt kommt die Bitte, Vers 25. So erfülle nun Herr Gott auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tue, wie du geredet hast. Was macht er hier? Er stellt seinen Willen und bringt den in Übereinstimmung mit Gottes. Das, was du gesagt hast, das will auch ich, das tue. Damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herr der Herrscharen ist Gott über Israel, und das Haus deines Knechten Davids möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr der Herrscharen, du Gott Israels hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt. So möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, ewiglich. Eine völlige Übereinstimmung. Hier ist ein Mann, der sich in die Hand Gottes legt und sagt, so wie du gesagt hast, handle du nach deinem Willen, nach deinen Absichten. Ich bin in deiner Hand. Und das ist die Form des Vaterunsers. Jesus bringt nichts Neues, sondern Jesus macht nochmal deutlich, in der damaligen Zeit, wo das Evangelium verwässert wurde, wo die Botschaft Gottes verwässert wurde durch die Lehrer des Volkes. Ihre Theologie hat nicht gestimmt und ihre Religion hat nicht gestimmt. Dieses Volk hat Gott mit den Lippen geehrt, hat Jesus an einer anderen Stelle gesagt, aber ihr Herz war fern von mir. Also deshalb, Matthäus 6, Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und ich finde das so selbstverständlich, wo die Jünger, Lukas sagt uns das, wo Jesus das Ganze erklärt, dass sie sagen, lehre uns beten, dass sie verstehen, das muss gelernt werden, belehre uns. Und auch wir können hier einstimmen und sagen, Herr, lehre uns wirklich so zu beten, dass wir unseren Willen in Einklang bringen mit deinem. Nicht, dass wir dich herunterziehen und dich zu unserem wie heißt das, es gibt so ein Märchen da, wo die Lampe gerieben wurde und dann kam so ein Geist raus und der alle Wünsche erfüllt hat. Wie? Der Aladdin, ja, dass wir Gott nicht zu so einem Aladdin machen, weil das ist nämlich die Gefahr, in der wir stehen, dass Gott unser Weihnachtsmann ist, der all unsere Wünsche erfüllt. Und wenn wir beten, dann soll Gott springen und soll das machen und dies machen. Ja? Gott ist Gott der Allmächtige und wir tun gut daran, dass wir unseren Willen, unsere Absichten unter seine Absichten stellen. Und das ist auch das, wo Jesus sagt, wenn ihr bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es euch geben. Was ist das anderes, wenn ihr bitten werdet in meinem Namen? Was bedeutet das, in meinem Namen zu beten? Nichts anderes wie genau das. In deinem Namen, es bedeutet in seinem Auftrag. Wenn ich zur Bank gehe und Geld abhole, in jemands Namen, ist das nichts anderes, als würde Mr. XY selber dahin kommen. Ich bin nur der Bote. Ich bringe den Willen dessen, der mich gesandt hat, zur Bank mit einer Vollmacht. Das ist in seinem Namen. Und wenn wir beten werden in seinem Namen, das heißt in seinen Wünschen, in seinen Absichten, in seinen Plänen, in das, was er will, dann haben wir Erhörung des Gebetes zugesichert gekriegt. Also, zum Vater unser. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Nun, eine Frage an euch. Was denkt ihr? Die Bevölkerung damals, die Menschen damals, wie verstanden sie dieses Gebet? Wie verstanden sie die Anrede, die Jesus ihnen als Beispiel jetzt gibt, wie sie Gott anreden sollen? Unser Vater. Unser weist wieder darauf hin, hier geht es um ein öffentliches Gebet, nicht um ein persönliches, ja, sondern das, was in der Öffentlichkeit geredet, gesprochen wird, wo man in Mehrzahl spricht, unser Vater. Was verstanden Sie unter Vater? Verstanden Sie das, wie Timo heute morgens einige Male auf diese Beziehung des Vaters hingewiesen hat? Verstanden Sie, kannten Sie einen Gott, der Vater ist? Wir haben einen großen Vorteil, wenn wir in heilen Familien aufgewachsen sind, wenn wir biblische Väter kennen, wenn wir Väter kennen, die uns das biblische Vatersein vorgelebt haben, dann würde uns dieser Begriff erleichtert werden. Ich erinnere mich an einen Bruder, der in einem Gefängnis gepredigt hat und über den Vater gesprochen hat. Und danach meinte er, ich merkte, dass ich keine Zuhörer habe. Sie verstanden die Botschaft überhaupt nicht, wo ich über Gott, den Vater, geredet habe. Und danach, wo er sich informiert hat, es waren Menschen, die meisten von ihnen oder gar keine Väter hatten oder schlechte Verhältnisse mit den Vätern und Erfahrungen mit den Vätern gemacht haben. Und jetzt, wo er hier über Gott als Vater gesprochen hat, da gab's keine Connection, also keine Beziehung. Ja, die konnten das nicht einordnen. Für sie waren das leere Worte, weil sie das nicht kannten. Ich möchte aufzeigen, dass die Menschen, zu denen Jesus hier gesprochen hat, sehr wohl wussten. Die Menschen aus dem Alten Testament, wie wir sie bezeichnen oft, sie kannten Gott als Vater. Es war für sie nichts Fremdes. Gott hat sich ihnen offenbart als Vater. Und dazu möchte ich euch bitten, dass ihr zusammen mit mir ins 5. Buch Mose geht. Und da können wir das sehen, dass Gott sich dort als Vater offenbart und dass diese Leute, die hier Jesus zuhören und wo Jesus sagt, dass ihr Gott als Vater anreden sollt, sehr wohl wussten, was mit diesem Begriff in Verbindung steht, wenn wir beten sollen, unser Vater, der du bist im Himmel. Also die Verbindung mit diesem Vater. 5. Buch Mose, Kapitel 32 erstmal. Von Vers 6. Wir fangen früher an. Wir fangen früher an. Und zwar 31. 31 von Vers 14 möchte ich anfangen. Hier heißt es: Und Jahwe sprach zu Mose: Siehe, deine Zeit ist nahe, da du sterben musst, rufe Jesua und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Jesua und sie traten in die Stiftshütte. Dann Vers 33, also hier ist erstmal ein Wort an Mose. Also Gott richtet ein Wort an Mose. Das nächste Wort, das gerichtet wird, wird gerichtet an Jesua. Vers 23. Und er befahl Jesua dem Sohn Nuns und sprach: Sei stark und mutig, denn du sollst die Kinder Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. Und wisst ihr, den Teil, den ich ausgelassen habe, ist umwerfend. Hier sagt Gott zu Mose: Hör mal zu, deine Zeit ist zu Ende, hole Jesua und setze ihn jetzt ein, also ich werde ihn einsetzen. Und jetzt geht Mose hin und holt Jesua und jetzt stehen sie beide vor dem Herrn. Und diesen Teil, den ich ausgelassen habe, wisst ihr, worum es da geht? Gott verkündigt Jesua, was das Volk alles machen wird. Dass das Volk ungehorsam sein wird, dass sich von ihm entfernen wird und gottlos handeln wird. Er verkündigt ihm das, was man doch einem bei einer Einsetzung nicht sagen sollte. Ja? Hier wird Jesua eingesetzt und ihm wird gesagt: Hör mal zu. unter deiner Herrschaft, ja, unter deiner Leitung, das Volk wird sich entfernen und wird gottlos werden. Und trotzdem sagt er ihm dann in Vers 23, Jesua, sei stark. Sei stark und mutig und tue dein Dienst, was du tun sollst. Und jetzt von Vers 28, hier spricht Gott als erstes zu den Ältesten. Das nächste Wort geht an die Ältesten. So versammeln nun vor mir die Ältesten eurer Stämme und euer Vorsteher, und ich will diese Worte vor ihren Ohren reden und Himmel und Erde gegen sie als Zeugen bestellen. Also Mose soll jetzt die Ältesten berufen, also alle Verantwortlichen, die sollen dahin kommen, und es soll auch Zeugen geben. Und die Zeugen, sagt Gott, wird die Erde sein und der Himmel. Warum zwei? Weil wir das kennen, es ist ein biblisches Prinzip, mindestens zwei Zeugen, und er ruft Zeugen auf, die ständig da sind. Der Himmel bleibt und die Erde bleibt, die Leute dazwischen, die kommen und gehen. Und diese zwei Zeugen ruft er auf und er sagt, sie sollen Zeuge sein gegen euch. Und jetzt ab Vers 1 von Kapitel 32, hier kommt das Lied, was als Lied Mose bekannt ist. Ich fange an von Vers 1. Horcht auf, ihr Himmel, ja, weil hier geht's jetzt um die Zeugen, horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Die Zeugen sollen es hören. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Das ist der Erde und dem Himmel wohl bekannt. Also ein Ereignis, was sich zwischen Himmel und Erde befindet. Und so ähnlich ist jetzt als Bild, hier ist jetzt die Rede, hier kommt jetzt das Lied. Denn ich will, von Vers 3, denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre. Das ist das ganze Lied, was jetzt kommt, steht unter diesem Motto, steht unter diesem Thema als allererstes. Denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Das ist, worum es geht, den Namen des Herrn zu verkündigen. Und das Ziel, gebt unserem Gott die Ehre. Und hier kommt jetzt, denn ich will deinen Namen verkündigen, und hier kommt jetzt der erste Name, welchen er verkündigen will. Er ist der Fels. Und im Zusammenhang mit dem Fels bringt er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott, der treu ist, ein Gott, der ohne falsch ist, ein Gott, der gerecht und aufrichtig ist. Vers 5. Gegen ihn haben verderblich gehandelt. Wer hat verderblich gehandelt? Die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecke, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Und hier haben wir als wenn ein Konflikt. Ja? Er spricht ja zu dem Volk Gottes, er spricht ja zu seinem Volk. Wie wir das verstehen können, das werden wir auch gleich im Text etwas sehen. Römer 9 erklärt uns das wunderbar, dass wenn es um das Volk Israel geht, dann ist es ein Volk nochmal im Volk, dass das wahre Volk Israel ist. Es ist die große Gemeinde, würde man sagen. Es sind die Leute, die alle herausgekommen sind, so wie das Volk Israel aus dem Land Ägypten, aber es ist das wahre Volk Israel in diesem großen Volk Israel. Und hier zeigt er auf, wer ungehorsam ist, wer ungehorsam lebt gegenüber diesem Fels. Er sagt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecke und so weiter. Obwohl sie zum Volk gehören, obwohl sie äußerlich diese Segnungen erleben. Und jetzt kommt es, der zweite Name, den er hier präsentiert, den Vater. Vers 6, ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Und andere übersetzen, ist er nicht dein Vater, der dich erworben, der dich erkauft hat? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Hier wird aufgefordert zum Denken. Hier ist eine Provokation im Text, dass er sagt, hört mal zu, so wie ihr handelt, ist er nicht euer Vater? Er ist doch euer Vater. Warum handelt ihr so? Also Vers 7, denkt an die Tage der Vorzeiten. Also das benötigt hier Denken, Konzentration. Denkt an die Tage der Vorzeit. Achtet auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater. Der wird's dir verkünden. Fragt Gott, er wird's euch verkünden. Frage deine Alten, also die Ältesten, die Führer des Volkes. Die werden's dir sagen. Und jetzt offenbart er im laufenden Text, offenbart er, wie sich dieser Vater dem Volk gezeigt hat. Und hier sehen wir, dass Gott die Eigenschaften eines Vaters ihnen aufgezeigt hat. Das Volk wusste, was ein Vater war und dass Gott ihr Vater war. Und sie wussten, mit welchen Eigenschaften das zu verknüpfen ist, wenn Gott sich als Vater offenbart und wenn man ihn als Vater anruft. Wir lesen den Text weiter. Von Vers 8. Also das allererste, ein Vater, er bereitet den Lebensraum. Ja, er sorgt für den Lebensraum. Als Vers 8, als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbteil austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Israel gab's da noch nicht. Es gab kein Volk Israel. Und der Vater, er sorgt im Voraus, wo er die Grenzen für die Völker einteilt, teilt er die im Blick auf Israel auf. Das ist der Platz für Israel und obwohl es die noch nicht gab, hat er im Voraussehen, also hat er das Land eingeteilt. Und hier sehen wir die Eigenschaft des Vaters, er sorgt für den Lebensraum. Zweitens, er zeigt eine Verbindlichkeit gegenüber dem Volk. Vers 9, denn das Teil Jahwes ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Gott bezeichnet Israel als sein Los, als sein Erbteil, als sein Erbteil. Er verbündet sich mit diesem. Er macht sich verpflichtend. Drittens, er ist derjenige, der Leben gibt und Leben erhält. Das ist die nächste Eigenschaft. Vers 10, er hat ihnen in der Wüste, er hat sie geführt. Er hat ihn in der Wüste geführt, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das Leben erhalten? Er umgab ihn, also Jakob, Israel, er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Ist das nicht ein wunderbares Bild, wo er den Vater darstellt als einer, der schützt? Wie man einen Augapfel schützt, ja, da kommt nichts herein, ja, tschuk, dann ist das Auge geschlossen. So zeigt er auf, hat Gott als Vater funktioniert für Israel. So funktioniert er. Das sind Eigenschaften des Vaters. Das andere ist das Tragen, das Bewahren. Obwohl der Adler dann seine Jungbrut aus dem Nest stößt, damit sie fliegen lernen, dann geht's ab, runter und er sieht zu, dass sie nicht fallen. Er geht unter seine Jungen und breitet seine Flügel aus. Er gibt Sicherheit. Er leitet aber auch, das ist das nächste Vers 12, der Herr allein leitet ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Das nächste ist, er versorgt sie. Er versorgt sie mit Nahrung, er sorgt für das tägliche Brot. Er ließ, von Vers 13, er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren und er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein. Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett der Lämmer und Widerer, von den Söhnen Baschans und Böcke, samt dem allerbesten Weizen, und du trankst Traubenblut, feurigen Wein. Die nächste Eigenschaft sehen wir im Text des Vaters, dass er die Eigenschaft des Vaters verbindet oder den Namen des Vaters verbindet mit dem, den er davor genannt hat, den Felsen. Von Vers 15. Da wurde Jeschurun, und das ist der Name für Jakob, da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist, also stabil, kräftig geworden. Und er verwarf den Gott, jetzt hört, der ihn geschaffen hat, das ist der Vater, ja, er verwarf Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter. Durch Greuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Götter sind. Götter, die sie nicht kannten. Neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht fürchteten. Den Fels, der dich gezeugt hat, merkt ihr, dass er vom Fels springt und sagt, der Fels, der dich gezeugt hat, obwohl es die Eigenschaft des Vaters ist, den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorgebracht hat. Und hier hast du nochmal diese Verbindung, dass der Vater derjenige ist, dieser Vater, den wir hier beschrieben haben, er ist der Erlöser. Er gibt nicht nur das Leben, er gibt das echte Leben, das wahre Leben. Das Leben aus Gott, aus der Fülle. Er ist die Quelle des Lebens. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, wer dieser Felsen ist, mit wem er verglichen wird. Also, auf der einen Seite haben wir jetzt viele Eigenschaften gesehen, wo Gott sich als Vater präsentiert, aufzeigt. Und das Volk Israel, sie kannten diese Eigenschaften des Vaters. Und auf der anderen Seite aber steht das im Kontrast gegenüber dem Volk und sagt dem Volk, hey, das ist dein Vater mit all diesen Eigenschaften, aber von eurer Seite ist Gehorsam verlangt gegenüber diesem Vater. Das ist die Seite des Volkes und das ist die Seite Gottes. Und das Volk, das hier sitzt und Jesus zuhört, wo Jesus ihnen diese Botschaft gibt und sie daran erinnert, weil durch die Geschichte hindurch ist Gott als Vater öfters in Vergessenheit geraten. Man hat ihn mehr als Herrn, als einen, der von oben bestimmt, gesehen. Und natürlich muss ich sagen, ist auch leider oft das Verständnis von den heutigen Vätern auch gekränkt durch ein weltliches Verständnis vom Vater. Also die Eigenschaften des Vaters werden uns da gezeigt in den Eigenschaften Gottes. Das ist, was Vatersein bedeutet. Nicht einfach von oben herrschen. Nicht einfach, dass man den Kindern von oben Befehle gibt, sondern das ganze Paket, was Vatersein mitträgt. Auf der anderen Seite, von der Seite der Kinder, ist es Gehorsam. Und denken wir daran, wenn wir so beten, unser Vater, dann sollte all das mitschwingen, das Bewusstsein, zu wem wir beten, mit all den Eigenschaften, aber von unserer Seite sollte genauso mitschwingen, lebe ich im Gehorsam diesem Vater. Wir sind nicht weit gekommen. Lasst uns beten.